Mabul Mabul.
Dear Boatcast Mabul.
Ein Podcast vom Leben auf dem Segelboot in der Karibik.
Willkommen an Bord.
Hallo zusammen im zweiten Teil dieses dschungligen Boatcasts. Ich bin Karin.
Ich bin Alex und wir sitzen immer noch in Guatemala.
Immer noch in unserem Dschungelhüsli. Mit Hähnen, die Alex immer noch fast um den Verstand bringen.
Ja, in einer Woche hoffentlich geht das Boot zu Wasser und meine erste Handlung wird sein, dass ich an Bord schlafe und nicht mehr hier.
Und in diesem Podcast erzählen wir euch von vielen wilden Tieren und der alten Hochkultur der Maya, über die wir einiges mehr erfahren haben, als wir in den Maya-Ruinen in Tikal waren. Aber zuerst...
Die Werft nach Rio Dulce, wo Mabul immer noch ihre Frischkur erhält. Von Neri haben wir inzwischen unsere Deckenpanels zurückbekommen. Da hat ein neues Kunstleder drauf getackert. Sah erstmal gut aus. Dann haben wir die eingebaut, festgeschraubt und dann die Zierleisten links und rechts dazu drauf. Und dann hat sich festgestellt, er hat zu weit innen getackert. Diverse Tackernageln sieht man, auch wenn die Blenden drauf sind und alles ist wellig und eigentlich ist es nicht mal flächig geklebt und das war eigentlich der ursprüngliche Grund, warum wir es neu gemacht haben.
Also Alex hat sich wieder ziemlich aufgeregt. Ich bin
also wieder runter mit dem Scheiß, alles wieder ausgebaut, ihm wieder auf den Tisch geschmissen, gesagt, hier einmal neu und dieses Mal bitte in gut. Wenn sie die Leute gleich gescheit machen würden, dann würden sie es nur einmal machen. Sie würden sich Geld, Zeit und Nerven ersparen und uns zumindest Zeit und Nerven ersparen.
Was für mich die große Lehre ist, hier, seit wir in der Werft sind, Geduld. Also wir haben ein großes Maß an Geduld lernen müssen und aber auch an Beharrlichkeit. Weil am Ende, ja okay, ist nicht gut, wir geben es wieder zurück. Und man muss einfach beharrlich sein. Viele geben dann wahrscheinlich irgendwann mal auf, weil es einfach nervig ist. Aber naja, das ist so für mich die große Lektion hier nach 4,5 Monaten Werft.
Ja. Ja, ja, dann gab es noch Leo. Der sollte uns so Holzleisten machen für die Genoschienen links und rechts. Davon eigentlich so als 10-Anhauschutz war davor drauf. Die Leisten waren aber komplett durch. Also da dachte ich mir, lass ich neu machen. Eigentlich kein großes Ding, aber man braucht halt eine Hobelmaschine dafür, damit man die schräg schneiden kann oder eine gute Kreissäge, also eine Tischkreissäge, haben wir alles nicht an Bord logischerweise, also haben wir es machen lassen.
Und wir gaben das Leo unter der Hand, sagten, schau Leo, hier ist das Geld, mach uns die Leisten. Er sagte, kein Problem, hat uns schon mal das Holz besorgt. Und dann kam er irgendwann aufs Boot und ich sagte, hey Leo, da liegen immer noch die Holzleisten, kannst du die jetzt mal noch bearbeiten, weil wir wollen bald ins Wasser. Dann begann er rumzudrucksen. Und irgendwann sagte er, das geht nicht. Er könne, er sei jetzt unter Beobachtung und das geht nicht.
Dann haben wir gesagt, kein Problem, dann nimm das Holz wieder mit, gib uns unser Geld und wir lassen es woanders machen. So, das geht auch nicht, weil das Geld hat er schon ausgegeben.
Aha. Ja. Okay, nee, so geht's nicht. Also wir hatten zusammen ein Abkommen, das wird jetzt bitte eingehalten. War dann wieder eine längere Diskussion, aber... Leo hat die Leisten dann mitgenommen und...
Ich habe sie gestern zurückbekommen, die bearbeiteten Leisten. Es sieht gut aus. Er hat anscheinend jemand gefunden, der das durch eine Hobelmaschine geschoben hat, das Zeug. Also er hat es nicht mit einem Winkelschleifer irgendwie 16 laufende Meter schräg angeschliffen, wie es am Anfang vorhatte. Also hat geklappt.
Und dann war da ja noch unser dänischer Freund Nikolai. Das Boot,
dem sein Unterwasserschiff nicht mehr wirklich so taufrisch aussieht.
Nach dem Sturm in Utila, als sich der Anker aus dem Grund riss.
Dann hat das Anker, wie sagt man?
Ist rausgerissen.
Ja, ist rausgerissen und in 2 Minuten waren wir auf die Küste. Nur wirklich 2 Minuten, es gab keine Zeit. Die Anker hat überhaupt nichts genommen auf dem Weg. Wir sind direkt auf die Küste gelangen. Haben schon in jeder Fall recht viel Glück gehabt, weil es ist ein starker Boot, ein Ericsson, wie gesagt. Das haben wir von der Beginnung gewusst. Man sagt, dass wenn du gegen eine Klippe gehst, dann schmetterst du die Klippe und der Boot ist schon okay. Und das haben wir dann probiert, mehr oder weniger. Und ja, jetzt gibt es recht viel Arbeit, aber nicht
also
so schlimm.
Also ihr seid dann wirklich auf der Klippe gelegen?
Ja, oder für eine Stunde waren wir wirklich auf die Küste, auf diesen, es waren schon kleine, runden Klippen, die nicht ganz fest waren. Aber ja, für eineinhalb Stunden fast waren wir da, gegen die Küste mit den Wellen, weil es gab zu viel Wind, zu viele Wellen. Ja, das war schon ein Problem.
Und wie seid ihr weggekommen?
Ja, da haben wir viel Glück gehabt nach eineinhalb Stunden. Wie gesagt, der Wind ist dann ein bisschen weniger geworden und immer die Wellen auch, das geht immer zusammen. Und dann haben wir mit der Retro, wie sagt man?
Mit dem Rückwärts.
Mit dem Rückwärts sind wir schon gelingen, da rauszukommen. Und das, ja, das war ein ganz großes Glück, weil sonst der Sturm ging noch immer wieder für so 10 Stunden oder so. Und das würde wirklich zu viel sein.
Und dann seid ihr direkt hierher gekommen?
Genau, um die Reparationen zu machen.
Was musst du jetzt alles reparieren hier?
Vorne muss ich schon Glasfieber abnehmen und dann wieder reinsetzen, weil es gab einige, wie sagt man, Schrammen, die recht Kratzer. Tief waren. Mhm. Es ging bis wirklich recht tief und da muss man es wieder gut machen. Es war nichts Strukturelles, aber wenn man das lässt, dann kommt das Salzwasser rein und es delaminiert, es zerstört die Struktur.
Das Ruder sieht auch ein bisschen...
Und das Ruder selber, ja, hat schon auch recht gut genommen, ja. Es gibt recht viel Arbeit, da muss ich ein bisschen rekonstruieren. Ja, ich muss es abnehmen, glaube ich, und öffnen. Ein Monat gewiss schon. Du sagst 2 Monate.
Oh, aber ja. Oh ja, und du wirst alles alleine machen?
Und ich bin alleine, ja.
Und aber was ist dein Plan, wenn du hier wegkommst?
Gute Frage. Ja, der Boot muss nach Dänemark und der Plan wäre in Mai über die Nordatlantik rüber zu segeln. Und bis da muss ich schon sehen, ja, jetzt zuerst die Reparation, dann mache ich planen. Aber San Blas würde sehr schön sein, das war mein initialer Plan. Aber ich glaube, ich möchte vielleicht auch ein bisschen Geld verdienen. Vielleicht wie Crew auf dem Cruisers, auf Charter Cruisers, die BVI. Mhm. Dachte ich mir. So mein Plan wäre, ja, vielleicht 3 Monate zu arbeiten oder so, ein bisschen Geld zu verdienen, dann ab nach Europa.
Und dann ist deine Bootszeit wahrscheinlich vorbei und du hast einen total interessanten Beruf.
Ich habe schon Paläontologie studiert.
Also Dinosaurier.
Dinosaurier, und ich möchte gerne dazu zurück. Es sind ja jetzt 15 Jahre her, dass ich das nicht tue, aber ja, es ist eine ganz große Passion auch. Das möchte ich gerne in Afrika tun. Ich hätte ein Projekt in Tansania.
Um Dinosaurier zu suchen und auszugraben.
Genau, um zu präparieren. Der Boot ist eine kleine Arbeit in Komparation. Es ist sehr viel mehr Arbeit.
Dinosaurier ausgraben.
Ja, genau. Es ist so viel mehr Arbeit. Das habe ich schon in Portugal, habe ich es schon recht viel getan. Während der Universität, aber auch früher, auch während der Hochschule. Da war ich schon in Portugal und habe auch da Ausgrabungen dirigiert und habe auch eine neue Art gefunden und auch beschrieben. Habe es auch präpariert, so von den Steinen rausgenommen. Ich habe viel Glück.
Ja, gibt es irgendeinen Zusammenhang zwischen Segeln, Booten und Dinosaurier?
Ah, wenig.
Oder zwischen diesen Leidenschaften? Also,
es gibt ein bisschen mit die Glasfieber. Ich habe schon auch Replikas so für Museums gemacht, für die Schweiz, für das Sauriermuseum in Ahrtal. Wir haben schon Replikas dafür, ein Diplodocus für sie gemacht. Und das ist schon ein bisschen ähnlich, aber sonst, ja, Biologie und Natur, das sind zwei großen Leidenschaften. So diesen großen Natur, wilden Natur, hier ist es auch super schön mit die Schmetterlingen, mit alles, mit den Affen, sagt man
Affen,
auch?
Ja.
Affen, die nachts...
Die Brüllaffen.
Ja, die Brüllaffen und das alles, das ist schön. Ja, all die Vögel, ja, es gibt schon viel zu tun, viel zu sehen. Ich tue sehr viel Freediving, Freitauchen, ja. Habe ich sehr gern und das ist auch recht viel Natur und es war super mit dem Boot. Es gibt schon irgendwas inzwischen. Wilde Natur und Biologie gibt es schon. Und dann ist, ja, Segeln ist nur sehr schön. Sehr, sehr schön.
Ja, dann viel Glück für deine Bootsreparatur und hoffentlich bleibt es bei 2 Monaten.
Danke, danke. Ein Monat. 1 Monat haben wir gesagt.
Es ist immer länger.
Ich sind jetzt schon in einem Update. In 1 Monat, dann sehen wir.
Ja, und die Brüllaffen, von denen auch Nikolai sprach, die sahen wir in Tikal.
Nee, wir hörten sie. Gesehen haben wir sie nicht.
Stimmt, wir haben sie einfach nur gehört. Ja. Es war ja auch stockfinstere Nacht, als wir da ankamen.
Um 2.30 Uhr sind wir aufgestanden, weil um 3 Uhr mussten wir in dem Bus sein.
Und kamen dann bei den Ruinen an, im Regenwald, mitten in der Nacht. Hier in Tikal war eines der bedeutendsten Maya-Zentren zwischen dem 6. und 9. Jahrhundert nach Christus.
Ja, angekommen im Nationalpark in Tikal bestiegen wir eine von zwei Pyramiden, die sich auf dem Hauptplatz von Tikal gegenüberstehen. Das sind die Hauptpyramiden. Es gibt noch viele, viele andere dort auf dem Gelände oder in der ehemaligen Stadt. Dann saßen wir da irgendwie, da war es dann so 5, schätze ich mal, oder 5:30. Die Morgendämmerung hat gerade so eingesetzt und dann ging es los mit der Geräuschkulisse.
Und dann auf einmal sahen wir, wie ein Tier vor uns auf die Pyramide sprang, also wirklich auf unsere Pyramide, wo wir waren.
Das Viech ist, weiß ich nicht, einen halben Meter von uns einmal vorbeimarschiert, aber es war so dunkel, dass keiner erkennen konnte, was es denn eigentlich ist.
Es hatte so einen langen Schwanz, der in die Höhe gestreckt war. Ja. Zuerst dachten wir, eine Katze oder eine Wildkatze. Später haben wir das Tier dann wieder gesehen. Also wir sahen dann diesen Sonnenaufgang hinter der anderen Pyramide. Das war unglaublich schön, das war wahnsinnig schön. Und wie so der Dschungel erwachte mit dieser Geräuschkulisse. Zuerst kamen die Brüller.
Die Amis hinter uns die Chipstüten geknackt haben. Das war fantastisch.
Du kannst dich aber auch aufregen, echt schön.
Dieses komische Tier, das da vor uns vorbei marschiert, das hat sich dann später nochmal gezeigt. Und zwar nicht nur einmal, sondern ungefähr 50 verschieden haben sich dann gezeigt. Das sind einfach eine Art von Waschbären. Wie hießen sie?
Guatimundi.
Genau, so, ja, eine Waschbärart in Tikal oder in Guatemala. Und die scheißen sich gar nichts, die kommen und schauen und
ja, die hätten sie ja fast deine E-Zigarette geklaut.
Ja, der eine hat sich die geschnappt, angeschaut und wieder hingelegt.
Nachdem wir den Sonnenaufgang gesehen haben, führte uns dann Roni, unser Tourguide, noch durch die Ruinen und erzählte uns so dies und das über Tikal.
On the way of nocturnal activity, we are talking about 6 different types of wildcats. One of the mythological animals for Maya, which is a jaguar, which is known as Balam in Maya. We have a jaguar, which is fire, authority, power. That's one of the first mythological Mayan animals.
Also das war Ronny, unser Tourguide. Er hat erklärt, was man hier alles sehen kann. Also es sind diverse Wildkatzen hier unterwegs, auch große Jaguare, Puma, Berglöwen, Ozelotte und eben auch diese Coatimundis, die Waschbären. Tagsüber gibt es auch noch Wildschweine, Hirsche, Rehe. Also es ist einfach, es sind ein paar Ruinen mitten im Dschungel und mehr gibt es nicht. Also so ein paar, ein Tourismuszentrum natürlich noch.
Einfach unglaublich viele Viecher.
Ja, genau. Und das ist halt,
Affen, 47 unterschiedliche Arten von Schlangen auch. Ja, und diese Tiere, die haben bei den Maya auch so mythologische Bedeutung. Also der Jaguar zum Beispiel, der steht für Macht, Stärke und Feuer.
Und das Sternzeichen Orion steht für die Erschaffung der 3 Dimensionen und des Universums.
Und ich bin übrigens Jaguar im Maya-Kalender.
Was bin ich?
Weiß ich nicht.
Toll.
Die Maya, das war eine hochentwickelte Zivilisation. Also die ersten Funde, die den Maya zugerechnet werden, werden auf eine Zeit von etwa 2000 vor Christus datiert. Zu diesem Zeitpunkt hatten Menschen auf dem Gebiet des heutigen Belize bereits seit mehreren Jahrhunderten den Ackerbau etabliert. Die klassische Zeit, also die Hochzeit der Maya, die liegt zwischen 400 und 900 nach Christus. Und aus dieser Zeit stammen eben große Maya-Orte und Siedlungen wie Chichen Itza, Palenque in Mexiko oder eben auch Tikal. Und diese Städte, die hatten ja enorme Größen im Vergleich zu den Städten damals in Europa. Es leben damals Zehntausende von Menschen in diesen Maya-Städten. Also Orte wie Paris oder London, das waren kleine Dörfer damals. Und auch Tikal war eben damals eine der bedeutendsten Städte der klassischen Maya-Periode.
Maya civilization is one of the most advanced civilizations that we have in the background. They have a very amazing perception about a calendar system. That's like a solar calendar, moon calendar. And we have a third calendar, which is considered more like a spirituality of Ellipse. And that's one of the unique civilizations they have.
Ja, die Maya waren ihrer Zeit einfach extrem voraus im Vergleich zu Europa und der restlichen Welt. Sie hatten ein funktionierendes Kalendersystem. Also es gab einen Sonnenkalender, es gab einen Mondkalender und es war wirklich durch astronomische Beobachtungen kam das alles zusammen. Dafür hat Europa noch wesentlich länger gebraucht. Also die Griechen waren es dann, die es irgendwie wieder erfunden haben sozusagen. Die Maya waren auch ziemlich früh dran mit der Null in ihrem Zahlensystem. Also sie haben die Null in ihrem Zahlensystem verwendet.
Ja, und was entscheidend war, die Maya, die lernten den Mais als Nutzpflanze zu domestizieren und anzupflanzen. Und das war halt unglaublich wichtig, oder, um so große Bevölkerungen und Städte zu ernähren.
Also Mais hat einfach den Vorteil, dass es sehr schnell geerntet werden kann, nach 3 Monaten oder so. Das schafft man kaum mit einer anderen Pflanze, damit man so schnell Nahrungsmittel anschafft.
We are in part of the main plaza right now. We're in the northwest of the North Acropolis, which is the place that was a buried part of the important elite of Tikal. And it's interesting because that's the unique place they found more than 115 burial chambers.
Ja, mit Roni standen wir dann am Hauptplatz, wo sich 2 große Tempel gegenüberstehen. Das ist die Nekropolis. Hier wurden die wichtigen Leute der Gesellschaft, Könige, Priester und so weiter begraben. Und hier am Fuße der Pyramide fanden auch Archäologen Grabkammern. Und die Tempel, die sind so hoch, weil die Maya glaubten, so näher am Himmel zu sein. Also, und wie starben sie jetzt aus?
Ja, es gibt verschiedene Theorien. Eine Theorie ist einfach Überbevölkerung, Raubbau an der Natur. Sprich, man konnte einfach so viele Menschen in so einem kleinen Ort nicht mehr richtig ernähren. Es war einfach zu viel und dadurch zerbrach alles. Aber es ist halt eine von vielen Theorien.
Ja, und das ist ja schon interessant, oder? Eben, also die Mayas, die Hüter der Naturelemente, haben dann aber wieder Raubbau an der Natur getrieben. Die Böden sind erodiert. Aber eine andere Theorie ist, dass es einen Demokratisierungsschub gegeben hat. Also, dass die Bevölkerung, die Fußbevölkerung, nicht mehr einfach den Königen und Priestern zudienen wollten. Klar ist, dass um 900 ein Großteil der Bevölkerung verschwand, die großen Städte verlassen wurden. Die verbliebenen Maya, die änderten ihre Architektur. Große Tempel oder auch vergleichbare Anlagen wurden nicht mehr gebaut. Und deshalb sprechen Forscher eben dann vom Verschwinden einer Hochkultur. Ja, und dann um 1500 kamen ja dann die...
kamen unsere Lieblinge, die spanischen Invasoren, haben alles platt gemacht, alle umgebracht, die sie gefunden, alles verbrannt und niedergemacht.
Deshalb gibt es kaum schriftliche Dokumente, die überlebt haben von dieser Zeit der Hochkultur.
Genau, aber ganz haben sie es nicht geschafft, die Maya auszurotten und die Kultur.
There are 23 Mayan ethnias. There are more than like 58% of all this population. They continue today with all their religion, spirituality. And Guatemala has the major concentration of all that. So that's the highlands of Guatemala. So we have 23 Mayan groups.
Also Roni sagt, heute leben 23 Maya-Ethnien in Guatemala. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung hier im Land ist Maya. Diese Maya, die führten eben die Religion, die Spiritualität, die Landwirtschaft und die Traditionen seit Jahrhunderten eigentlich sehr gleichbleibend fort. Also die Hochzivilisation ist vielleicht ausgestorben, aber die Maya, die sind es nicht.
Das klingt immer grässlich. Mir ist das gar nicht so bewusst, dass das so klingt, wenn ich auf dem Boot bin. Wie man an der schönen Musik hört, es geht wieder zurück auf die Werft. Die Arbeiten gehen gut voran, nachdem hier Danielle und Karen auf Kuschelkurs sind. Und wirklich bemüht sind, dass das Boot im Wasser ins Wasser kommt. Ich glaube, die wollen uns einfach los haben. Du hast weiter fleißig runtergekratzt, das ganze Muschelzeug, du bist fertig. Ich habe alles abgeklebt, angeschliffen, ja, also, wo wir ein neues Copper-Coat dran machen.
Das war wieder so eine deutsche Aktion. Ich habe dann den Rumpf noch angeschliffen, um zu schauen, wo muss das Copper-Coat erneuert werden. Das war dann für Alex nicht ganz genau genug. Es wurde alles systematisch mit quadratischen Flächen abgeklebt und neu abgeschliffen. Also jetzt im Rückblick war das ein bisschen eine vergebene Aktion.
Naja, zumindest wusste ich, wo ich schleifen muss.
Ich hatte ja auch schon geschliffen.
Es ist nicht so leicht zu sehen, wenn man keine Markierungen drauf hat.
Nein, die Dinge müssen genau sein.
Ja. Ja.
Dann Karen, die Büromanagerin von Ram, von der Marina, die war so lieb und hat uns einen halben Kit Copper Coat geschenkt zum Mischen. Das ist so ein Drei-Komponenten-Dings mit Kupferpulver.
Ja, es ist ein zwei Komponenten, Epoxy und Kupferpulver, dass man dann alles zusammenrührt.
Das wollten wir eigentlich gestern draufschmieren. Und ich ging dann noch einmal genau um den Kiel herum, habe nochmal alles so ein bisschen angeschaut und auf einmal fiel mir auf, es hat einen Riss. Und zwar gleich über dem Kiel, kurz bevor der Bau von Mabul anfängt. Siempre ves algo pequeño y ya se vuelve en algo más grande. Ja, zum Glück war Francisco da. Francisco hat unsere ganzen Kielarbeiten gemacht. Wir haben das dann den Riss zusammen inspiziert. Alex kam dazu und wir sagten, nee, das geht nicht. Den können wir nicht einfach da sein lassen.
Nee, muss man natürlich aufmachen. Kam Wasser raus, hat man auch gesehen. Das heißt, es war eine Osmoseblase.
Ich verstehe nicht, wieso wir das nicht gesehen haben. Wir sind seit 4 Monaten auf dieser Welt.
Weil wir viel zu viele Projekte haben, dass man die Details irgendwann übersieht. Na, jedenfalls musste das aufgemacht werden, erst mit einem Stemmeisen aufgehackt und dann runtergeschliffen, bis halt das ganze schlechte Laminat raus war. Ja, und jetzt kommen irgendwie 15 Lagen Fiberglas wieder oben drauf.
Ja, und dann kam Neri vorbei mit den Deckenpanelen.
Mhm. Die er neu mit Kunstleder bespannt hat.
Nachdem der erste Versuch fehlgeschlagen ist.
Aber das sehe ich, das ist so beschissen, wirklich. Also, machen es jetzt zum zweiten Mal. Ich meine, hier auf der Seite kam es schon wieder raus.
Ja, du warst ein bisschen am Anschlag gestern wohl mit diesen Panels.
Ich hatte echt keine Nerven mehr.
Ja, also aber er hat dieses Mal gar nicht getackert, er hat nur geklebt, damit er auch ja nicht nichts falsch macht. Und es ist okay, es ist jetzt nicht die beste Arbeit aller Zeiten, aber man sieht keine Tackernadeln mehr und jetzt bauen wir die Dinge ein und fertig.
Aber ich muss dazu sagen, ich hatte echt keine Nerven mehr, das war am Nachmittag und am Morgen habe ich die Holzleisten, die Leo uns gebracht hat, auch nach einer großen Aktion, wo er das Geld genommen hatte, dann die Arbeit doch nicht machen wollte und ich mehrfach mit ihm diskutiert hatte, kamen diese Holzleisten, waren nicht geschliffen, ich begann sie zu schleifen. Und dann kommst du vorbei, schaust die Holzleisten nochmals an und sagst, das ist Schrott.
Ja, es war nur Splintholz. Also wer ein bisschen eine Ahnung von Holz hat, wenn man einen Baumstamm hat, dann ist in der Mitte ist das gute Kernmaterial. Das heißt, da sind die Jahresringe eng beieinander und das Holz ist wirklich stabil und hart. Und ganz am Rand ist das junge, frisch gewachsene Holz, das sind die Jahresringe sehr weit auseinander und das Holz ist sehr weich dazwischen. Das nennt man Splintholz und normalerweise kommt das Splintholz, weiß ich nicht, das verheizt man oder was, macht Hackschnitzel draus, keine Ahnung was, aber das ist nichts, was man irgendwie zum Bauen von irgendwas verwendet.
Ja, und diese Holzleisten, die werden halt bei uns außen am Schiff montiert. Das heißt, dieses Holz wäre wahrscheinlich innerhalb von irgendwie wenigen Wochen wäre es einfach Matsch gewesen.
Ja, das zergeht einfach unter den Füßen irgendwann.
Es war auch unser Fehler, wir haben es zu spät gesehen. Gut, ich habe die Holzleisten genommen und dann fuhr ich zum Sägewerk, da war aber niemand da. Hatte dann aber das Glück, dass ich 2 Leute traf, die zu einer Schreinerei gehörten, ging dorthin, kaufte rotes Teakholz und das werden sie jetzt bearbeiten und die 8 Holzleisten nochmals ganz neu machen. Aber ja, das war mein Morgen.
Und es ist sogar günstiger als das, was Leo fabrizieren wollte. Aber es gibt ja auch Erfreuliches. In der Zwischenzeit ist unser Wassermacher wieder an Bord. Ich habe den komplett zerlegt, bis auf das letzte Teil, alle Simmerringe, O-Ringe und Sonstiges getauscht. Das ist einfach, das Ding ist wie neu eigentlich. Hat auch den ersten Test schon erfolgreich bestanden.
Ja, und das Copper Coat haben wir dann doch noch auf den Bootsbauch gespachtelt bzw. gerollt. Also das hat noch funktioniert gestern.
Es ist dran, der halbe Pack ist weg. Mehr können wir nicht machen und jetzt muss es einfach trocknen.
Und das Boot sieht jetzt aus wie so ein Flickenteppich.
Ja, jetzt kommt es bald ins Wasser, dann müssen wir es nicht mehr anschauen. Zumindest das Unterwasserschiff nicht mehr.
Und wir konnten zum Dingy Dr. Hugo, um unser Dingy abzuholen. Hola!
Hola! Oho!
Aha! Hugo schleppte das Dingy an, das sah auf den ersten Blick auch wirklich gut aus. Schaut mir ein bisschen genauer hin.
¿Por qué es aquí así? Mira, hay muchos pequeños agujeros aquí ahora.
Porque le quitamos, le reventamos lo. Mira, te explico, sí, como yo lo hago. Por eso te expliqué al principio. En unas partes van a quedar así, porque esta parte no la podíamos quitar, como quitamos todo lo malo de aquí.
Ja, auf den zweiten Blick stellten wir dann fest, unten.
Ja, da wo es nicht so schlimm war mit den Blasen, da wollte er nicht die ganze Schicht wegschleifen und hat einfach die Blasen nur aufgemacht und weggekratzt und hat darüber die neue Schicht aufgetragen und das sieht man jetzt halt einfach, diese Unebenheiten. Das ist nicht wirklich geil, aber.
Na, ich habe das dann bemängelt. Hugo meinte dann, hör mal, wer ist hier der Dingi-Chef und der Dingi-Flicker, du oder ich? Und damit war dann eigentlich die Diskussion beendet. Ja.
Es ist ein guter Job, er hat es wirklich gut gemacht. Nur gibt es halt diese zwei, drei kleinen Stellen, die nicht so wirklich toll sind. Aber soll es da mal irgendwann ein Problem geben in einem Jahr oder in zwei, dann mache ich da einfach ein Flicken drauf und fertig. Keine Lust mehr.
Eigentlich wollten wir ja am 27. November über die Sandbank, das haben wir nicht geschafft. Ein Grund war der Generator.
Ja, der Generator wurde ausgebaut. Er ist ziemlich korrodiert und die Idee war, ihn sauber zu machen und zu lackieren, um weitere Korrosion zu verhindern. Dann hat sich aber herausgestellt, dass die Korrosion so weit ist, dass schon im Gehäuse praktisch zwei Löcher sind, wo Öl rauskommt, weil ein Loch ja vom Innenleben des Motors nach außen geht, also zwei inzwischen sogar. Dazu brauchen wir Ersatzteile, die sind aktuell nicht lieferbar, beziehungsweise das eine Teil gar nicht und das andere schon, aber es hat gedauert, bis es mit dem Bestellen geklappt hat und ja, das ist jetzt so unser Flaschenhals eigentlich.
Ach, das warten wir jetzt.
Genau.
Wir haben aber auch noch eine sehr gute Nachricht.
Echt?
Ja, unser Radarreflektor.
Ah ja, der Ecomax ist da, das ist das Ding, wo das Kabel abgeschnitten wurde.
Auf das wir irgendwie seit 3 Monaten warten.
Ja, es ist da, wir haben es angebaut, wir haben das Kabel einmal quer durchs Boot gezogen, es funktioniert.
Und der nächste Termin ist jetzt eigentlich am 9. Dezember über die Sandbank vor Livingston zu kommen und dann Richtung Panama loszuziehen.
Wir das dieses Mal schaffen, drüber zu kommen, das Boot rechtzeitig ins Wasser zu bringen und alles danach noch zu erledigen. Das erfahrt ihr dann hoffentlich im nächsten Podcast. Oder wir erzählen euch immer noch, wir sind immer noch auf dem Trocknen, weil wieder irgendeine Scheiße passiert ist. Wir werden sehen.
Ja, Bilder gibt es wie immer unter sailingmabul.com.
Und auch auf unserem Instagram-Account, @sailingmabul, gibt es ab und zu mal was Neues zu sehen. Aktuell sind wir mit Arbeit so vollgeladen, dass wir kaum zu irgendwas anderes kommen. Wenn euch der Podcast gut gefällt, wäre es schön, wenn ihr uns eine Sternebewertung auf der Plattform gebt, die ihr verwendet. Einfach um da durch den Algorithmus ein bisschen weiter nach vorne zu rutschen, um neue Hörer zu kriegen. Wenn es euch noch besser gefällt, dann freuen wir uns auch über eine Spende. Entweder über unsere Homepage, da haben wir Spendenlinks, oder auch mit einer Patreon-Mitgliedschaft.
Das war's. Hoffentlich das nächste Mal nicht mehr von der Werft, nicht mehr mit Hühner und Hähnen im Hintergrund. Sondern mit Wasserplätschern.
Wellen und Windgeräuschen hoffentlich. Wir werden sehen. Servus.
Bis zum nächsten Mal.